Der Übergang zum Abitur war dann schwierig, weil ich mich geweigert habe zu schießen. Ich habe mir immer Menschen gesucht, die mich unterstützen. Man wird nicht einfach so Chef. Ja, also ich habe da diese Filiale aufgemacht und es ging schief. Die Konsequenz war deine Privatinsolvenz? Also ich muss sagen, ich hatte wirklich aus heutiger Sicht war das Beste, was mir passieren konnte. Wir selbst sind ja unsere größten Antreiber, gerade Menschen, die selbstständig sind. Ich würde immer sagen, öffne dich, sei ehrlich, auch wenn es sozusagen sowas ganz ein scheinbares Scheitern ist.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Der Podcast, in dem ich Menschen begegne, in dem ich Menschen interviewe, die mich interessieren, die ihren eigenen Weg in die Selbstständigkeit gegangen sind und mit all den Themen, die uns als Selbstständige beschäftigen, Brüche, Wendepunkte, Entwicklung, Entscheidung, Erfolge, all das interessiert mich und ich versuche in dem Podcast mit meinen Gesprächspartnern und Partnerinnen hinter die Kulissen der Menschen zu schauen. Dafür begrüße ich euch sehr herzlich und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute Anke Grabow zu Gast. Anke, erstmal herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ein paar Worte zu dir. Wir kommen ja im Laufe des Gesprächs auf dein ganzes Leben zu sprechen. Du wirst dich offenbaren, was weiß ich alles. Aber vielleicht, dass man dich ein bisschen einordnen kann. Und wenn ich was Falsches sage, gib mir bitte Bescheid, weil man hat ja verschiedene Quellen, aus denen man sich bedienen kann. Also ich weiß, du bist Heilpraktikerin für anthroposophische Medizin, Atemtherapeutin, Begleitung biografischer Prozesse. Du hast über 40 Jahre Erfahrung als Apothekerin, viele Jahre davon sogar als Inhaberin von Apotheken. Da sprechen wir auf alle Fälle drüber. Und jetzt hast du so eine Mischung aus deiner Selbstständigkeit und einer Arbeit in einer Apotheke. Ist das erstmal soweit richtig?
Ja, so ist es.
Lass uns mal ganz, ganz einfach einsteigen. Mich interessiert hier einmal, damit wir ins Gespräch kommen, so ein bisschen was so, sowas ganz Allgemeines, sag ich mal, was vielleicht noch gar nicht was mit dem Thema zu tun hat. Wenn du zurückdenkst, du hast das gleiche Alter etwa wie ich, also wir sind wahrscheinlich die gleiche Altersklasse. Welche Bilder aus deiner Kindheit und Jugend haben dich bis heute geprägt? Gibt es da welche?
Also, was mich sehr geprägt hat, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da war das ja nicht so leicht mit dem Reisen und trotzdem kann ich heute schätzen, dass meine Eltern mit uns viel gereist sind, dass wir viel Neues immer wieder entdeckt haben und dass es meinen Eltern so wichtig war, dass wir etwas von der Welt sehen, obwohl das zu DDR-Zeiten natürlich auch beschränkt war. Also einmal diese Reiselust und dieses Unterwegssein, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt und immer wieder auch Neues zu entdecken. Und ein zweites Bild ist, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, in dem Freunde immer eine große Rolle spielten, also mit einem großen Freundeskreis und wir also immer sehr stark, auch meine Eltern schon oder auch in der Gemeinschaft gelebt haben, also mit Freunden meiner Eltern, wir zusammen weggefahren sind, aber auch viele Diskussionsrunden, Gespräche, dass man sich ausgetauscht hat. Und letztendlich muss ich sagen, in der DDR, meine Eltern waren halt sehr kirchlich engagiert und ich muss sagen, dass diese junge Gemeindezeit, in die wir dann reingewachsen sind, dass mich das auch schon sehr stark geprägt hat, auch im Hinblick darauf, dass es dann wie so eine Peer Group war und das einfach so ein Raum war, wo mir schon früh klar geworden ist, welche Bedeutung einfach Menschen haben, die ähnliche Ansichten teilen oder eben auch bereit sind, sich auszutauschen und miteinander gemeinsam Wege zu gehen.
Das hört sich spannend an. Darf ich noch eine Frage ergänzen? Gab es denn in der Zeit, wo du jung warst, Schule, Ausbildung, komme ich gleich noch dazu, gab es einen Moment, in dem du gespürt hast, dass du Menschen begleiten möchtest, also praktisch, dass du Menschen irgendwas geben willst, was auch immer das ist, da würde ich ja gleich gerne mit dir drüber sprechen. Es könnte ja sein, dass es sowas in der Jugend schon gab, weil daraufhin hast du ja wahrscheinlich deinen Berufsweg dann auch aufgebaut.
Auf jeden Fall. Also ich habe immer als Berufswunsch geschrieben, ich möchte Menschen helfen.
Okay. Dann erzähl mal was, wie ist dein Weg gewesen?
Also ich bin zur Schule gegangen. Was verrückt war in der DDR, dass wir in der Grundschule eine Lehrerin hatten. Ich bin in Oberschöneweide in Berlin groß geworden. Und in meiner Grundschule hatten wir eine Lehrerin, da war ich in der ersten Klasse, die meinen Eltern gesagt hat, schicken Sie Ihre Kinder auf eine Spezialschule, damit sie die Chance bekommen, zum Abitur zu kommen, weil es klar war, mit dem kirchlichen Engagement meiner Eltern könnte das schwierig werden, ein Abitur machen zu können. Und so, dass sie uns geraten hat, zu meinen Eltern schon in der zweiten Klasse dann geraten hat, schicken Sie Ihr Kind auf eine Spezialschule, sodass ich ja dann ab der dritten Klasse in eine Spezialschule mit erweitertem Russischunterricht gegangen bin. Der Übergang zum Abitur war dann schwierig, weil ich mich geweigert habe zu schießen. Wir mussten damals schießen, um sozusagen das Sportabzeichen zu machen, was vor Bedingung war, um den 10. Klasseabschluss zu machen und dann weiterzugehen zum Abitur. Und ich hatte mich geweigert. Das war der erste große Eklat mit meinen Eltern, weil die dann anschließend, nachdem ich abgelehnt war, zur Oberschule zum Schulrat gegangen sind, eine Eingabe gemacht haben und unterschrieben haben, dass ich bei der Wehrerziehung keine Faxen mache, ohne vorher mit mir zu sprechen.
Oh, shit.
Und das war für mich, war das wirklich so ein großes, wirklich ein tiefer Einschnitt. Ich habe mich damals, also der mich lange noch begleitet hat, also innerlich begleitet hat, dass ich mich da nicht durchgesetzt habe und dabei geblieben bin, sondern dann ein braves Mädchen war. Und dann eben zum Abitur zugelassen wurde und habe dann Abitur gemacht mit diesem Kompromiss. Habe dann auch geschossen. Aber das war für mich schon damals sozusagen wirklich, also das kommt immer mal wieder hoch, dass es einfach so ein Moment war, wo ich nicht zu mir gestanden habe. Und mich zu sehr da von den Verhältnissen abhängig gemacht habe oder auch vielleicht auch den Argumenten meiner Eltern gefolgt bin, die da gesagt haben, wenn du Abitur hast und studieren kannst, dann kannst du deine Ideen, deine Ideale,
ja,
dich viel besser einbringen, das ausleben, womit sie natürlich auch recht haben. Ne? Aber das ist eben sozusagen so ein Zwiespalt, der mich schon sehr lange begleitet hat. Und dann habe ich mich in der 11. Klasse sozusagen fürs Pharmaziestudium beworben, wohl wissend, dass nur einer aus der Schule den Studienplatz kriegt. Das war ja in der DDR reglementiert und das war ja so ein, sag mal heute, so ein Numerus Clausus-Fach, Pharmazie. Und bin auch abgelehnt worden und ich wollte auch unbedingt abgelehnt werden, weil ich sozusagen das Gefühl hatte, und da kam, erwachte in mir schon auch vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, so dieses Unterwegssein oder auch so ein starker Freiheitsdrang. Ich wollte eigentlich unbedingt ein Wanderjahr machen nach dem Abitur, weil ich eigentlich so viele Interessen hatte und gar nicht so richtig wusste, wo soll eigentlich mein Weg hingehen. Und dann war das aber ein Jahrgang, wo man nur zu den Abiturprüfungen zugelassen wurde, wenn man sozusagen entweder einen Studienplatz nachweisen konnte oder einen Ausbildungsplatz. Also ich wurde gar nicht zu den Abiturprüfungen zugelassen und konnte mich dann entscheiden mit dem abgelehnten Studium, ob ich Maschinenschlosser oder Apothekenfacharbeiterin werde. Und dann habe ich mich also eben für die Apothekenfacharbeiter entschieden, für die Ausbildung. Und da gab es sozusagen so einen Sonderlehrgang, ein Jahr für Abiturientinnen, ein Jahr Facharbeitsschule und Arbeit in der Apotheke. Also wir hatten einen Tag in der Woche, hatten wir sozusagen Arbeit in der Apotheke und den Rest, einen Tag Schule und den Rest der Zeit haben wir in der Apotheke gearbeitet. Und dann war ich nach einem Jahr, das habe ich dann gemacht, war nach einem Jahr dann Apothekenfacharbeiterin und habe dann noch ein weiteres Jahr in der Apotheke gearbeitet. Und dann wurde ich aus der Praxis zum Studium delegiert. Jetzt war ich ja Arbeiterin und habe dann eben einen Pharmaziestudienplatz bekommen und habe dann 87 angefangen zu studieren in Berlin.
Aber das Wanderjahr hast du dann nicht gemacht?
Und das Wanderjahr konnte ich nicht machen. Das ist noch auf meiner Agenda. Das kommt noch. Das kommt jetzt irgendwann.
Okay. Das heißt, dann hast du einen Studienplatz bekommen. Wo?
An der Humboldt-Uni.
Hier in Berlin.
An der Humboldt-Uni habe ich dann studiert, war eben sozusagen aus so einem begehrten Praxisplatz. Wir waren ja nur 20 Studierende in einem Jahrgang und 2, 3 Plätze wurden immer für die Leute aus der Praxis freigehalten, um sozusagen auch Menschen, also die in keinen nicht gleich zum Studium zugelassen waren oder eben gearbeitet hatten, eine Weiterbildungschance zu geben.
Was ist passiert, als du fertig warst mit dem Studium?
Mit dem Pharmaziestudium habe ich immer wieder gehadert. Weil ich da auch schon gemerkt habe, so, ich will eigentlich mit Menschen arbeiten, ich will eigentlich nicht diese wissenschaftliche Laufbahn. Und das Studium war ja gerade zu DDR-Zeiten ein rein naturwissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt in Chemie und Physik. Und damit habe ich so meine Schwierigkeiten gehabt, habe dann aber sozusagen immer wieder, dann kam ja 89 sozusagen die Wende. Und ich habe von 87 bis 91 studiert und habe dann immer wieder, habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mein Studium fertig machen, um eine Chance zu haben, nach der Wende damit auch irgendwie arbeiten zu können. Und habe das dann 91 beendet und wir waren der erste Jahrgang, die das sozusagen nach Westgesetzen beendet haben, das Studium, sodass ich so mit einer Approbation, noch ein Approbationsjahr sozusagen herangehängt habe und damit so einen anerkannten Abschluss hatte. Was ja alle Jahrgänge vor uns eben nicht hatten. Die mussten ja nochmal so ein Approbationsjahr anhängen, damit das Studium überhaupt anerkannt wird.
So, und dann bist du in die Apothekenwelt eingestiegen oder gab es noch eine Zwischenstation?
Nee, ich habe einmal ein halbes Jahr lang in der Charité, habe ich sozusagen meine Diplomarbeit geschrieben, habe ein halbes Jahr da in der Forschung gearbeitet, was auch mit einer Veröffentlichung einherging. Habe da aber eben gemerkt, ich bin überhaupt kein Mensch fürs Labor und hatte ja vorher in der Galenus-Apotheke in Berlin-Mitte gearbeitet als Lehrling und bin dann sofort nach dem Studium auch dort, habe ich dann auch eine Stelle als Apothekerin bekommen und bin dann auch gleich wieder in die Apotheke gegangen, weil für mich war klar, wenn Pharmazie, dann öffentliche Apotheke, weil eben sozusagen dieser Kontakt mit den Menschen mir so viel bedeutet hat.
Okay, das war dann Anfang der 90er Jahre. Irgendwann, wenn man deine Biografie, soweit man die lesen kann, liest, steht da, dass du eine Apotheke übernommen hast.
Genau.
Du bist in der Apotheke angestellt und dann kommt, so stell ich mir vor, dann kommt jemand und sagt, Anke, du bist gut, willst du meine Apotheke übernehmen? Was passiert da?
Ja, also es war ganz verrückt. Ich hatte sozusagen, meine Chefin damals war ja zu DDR-Zeiten, waren die ja sozusagen angestellt im staatlichen Gesundheitswesen Berlin-Mitte und hatten alle die Apothekeninhaber, also Leiter, staatlichen Leiter der DDR hatten sozusagen ja mit der Wende die Chance, über die Treuhand die Apotheken zu erwerben. Das hatte meine damalige Chefin dann gemacht, war sozusagen Eigentümerin der Apotheke und hat mich eigentlich von Anfang an, als ich nach dem Studium zurückkam, wieder in die Galenus-Apotheke, schon sehr als Ziehtochter behandelt.
Ah, okay, ja.
Sie selber war schon damals, als ich da anfing, Mitte 60 oder Anfang 60. Und es war klar, irgendwann, sie hat mich schon von Anfang, also relativ schnell als Nachfolgerin gesehen. Ich habe dann noch zwei Kinder bekommen, habe also angestellt gearbeitet und habe die Apotheke dann 2004 übernommen. Also 12 Jahre, nachdem ich als Apothekerin angefangen hatte, wieder zu arbeiten.
Jetzt warst du wie eine Ziehtochter in der Apotheke und man übernimmt doch so eine Apotheke nicht einfach. Musstest du die kaufen? Also wie läuft sowas?
Ja, die muss man kaufen. Nun war das aber sozusagen schon auch ein bisschen erschwert. Ich muss mal sagen, meine Chefin war irgendwann, es war schon relativ früh klar, ich sag mal nach 5 Jahren, nachdem ich da gearbeitet habe oder spätestens nach der Geburt meines zweiten Kindes, das war 97, habe ich relativ schnell im Januar 98 wieder angefangen zu arbeiten und da ging es eigentlich schon darauf zu, da war meine Chefin Ende 60, ging es schon da sozusagen, hat sie mich schon als ihre Stellvertreterin eingesetzt und ich habe eigentlich den vorderen Bereich, ich sag mal, den Verkauf geleitet, weil sie selber meinte, sie sei zu alt, sich nach vorne zu stellen und hat eigentlich mehr irgendwie im Hintergrund gearbeitet. Und irgendwann, sie war einfach, kam aus der DDR und es war einfach ganz schwer, sie für neue Neuerungen zu begeistern. Und man muss ja sich vorstellen, zu DDR-Zeiten waren die Medikamente staatliches Eigentum. Wir haben sozusagen den Menschen eigentlich in der Beratung abgeraten, Medikamente zu kaufen. Es ging ja darum, möglichst wenig Medikamente einzunehmen. Das war unsere Beratung.
Großer Unterschied zu heute.
Jetzt kam die Wende und jetzt irgendwie aus dieser Zeit umzuschalten und zu sagen, wir sind jetzt kaufmännisch tätig, das ist ja eine völlig andere Voraussetzung.
Ja.
Wir müssten jetzt sozusagen uns darauf einstellen, dass wir ein Dienstleistungsunternehmen sind. Waren wir früher schon auch, aber mit einer ganz anderen Prämisse. Ne? Also jetzt geht es darum, wir sind Dienstleistungsunternehmen mit einer kaufmännischen, als Kaufmann. und wir müssen jetzt Medikamente verkaufen. Wir müssen uns darauf einstellen, nochmal viel stärker, ja, diese wirtschaftlichen Aspekte mit reinzunehmen und zu gucken, wie stellen wir uns dann da auf. Und da war das zwar schon sehr zäh. Und wäre nicht irgendwann, und das war im Laufe vom Jahr 2003, also ein Jahr vorher, bevor es dann wirklich zu dem Verkauf kam, habe ich gedacht, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, ich muss die Apotheke wechseln, hier kann ich nicht mehr arbeiten, ich kann eigentlich sozusagen meine Ideen hier nicht verwirklichen, weil es so zäh ist und so, sie war dann schon 73, das geht nicht mehr zusammen. Da habe ich schon richtig gemerkt. Und also meine, ich habe so viel an neue Ideen. Da muss was passieren.
Apotheke gekauft, alle finanziellen Dinge geklärt. Plötzlich bist du nicht mehr Apothekerin, sondern du bist Inhaberin einer Apotheke mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Angestellten, keine Ahnung. Plötzlich hast du Leute, für die du verantwortlich bist. Wie hast du das hier handelt? Hast du dich weitergebildet? Kam das aus deinem Inneren heraus? Ich meine, man ist ja, also so ein Wechsel von Angestellten-Dasein zu plötzlich, also nicht nur zur Solo-Selbstständigkeit, sondern zu einem Unternehmen, was du leitest. Das stelle ich mir jetzt nicht irgendwie so trivial vor.
Nee, das war eine ganz, ganz große Herausforderung. Das war ja wirklich eine Entwicklung vom Lehrling zum Chef. Mit all den alten Mitarbeiterinnen, die ich hatte, damals, glaube ich, 10 oder 12, die natürlich auch unterschiedlich alt waren. Ich war also fast die Jüngste. Aber zu diesem Zeitpunkt die einzige Apothekerin, die einfach die Möglichkeit hatte. Also es gab jetzt keine andere Mitarbeiterin, die das hätte machen können. Und es war ja schon auch ja ein Stückchen innerlich vorbereitet, auch durch meine Chefin. Aber trotzdem war das sehr schwer. Und ich muss sagen, das, was ich vorher auch gesagt habe, so aus meiner Jugend, ich habe mir immer Menschen gesucht, die mich unterstützen. Also ich habe eigentlich die ganzen Jahre auch der Selbstständigkeit immer entweder ein Coaching gemacht, also mich da und mir Unterstützung geholt, weil ich einfach dachte, war einfach so, man wird nicht einfach so Chef. Ne? Also immer wieder zu sagen, und ich finde gerade Apotheke, finde ich auch ein sehr schweres, von meinem Typ her, würde ich immer eher, sage ich jetzt mal, einen genossenschaftlichen Betrieb leiten wollen, wo viele verschiedene Menschen teilhaben können. Aber das ist in der Apotheke nicht. Du bist Einzelunternehmer und haftest mit deinem ganzen Privateigentum. Das geht bei Apotheke nicht. Es gibt keine Form. Es gibt jetzt halt, du hättest dir jetzt noch eine Kollegin holen können, dass du als Zweierteam das leitest. Aber eigentlich bist du immer Einzelunternehmer und haftest mit deinem ganzen Privateigentum.
Dann hat ja eine Apotheke nicht gereicht und du hast noch eine zweite Apotheke übernommen. Ist das richtig?
Ja.
Warum?
Da muss ich sagen, aus heutiger Sicht, also ich hatte sozusagen natürlich Bank- und Steuerbüro und es war die Zeit, wo alles nach Filialisierung rief, ja. Dass Apotheken sich mit mehreren Füßen, es veränderte sich natürlich sehr, sehr schnell der Markt. Man muss sagen, bei uns, wir haben sehr viel mit der Charité zusammengearbeitet und die fiel aber als Kunde quasi weg, also auch mit ihren Ambulanzen, ne? Im ambulanten Bereich haben wir ganz viel mit der Charité zusammengearbeitet. Und da gab es schon was, das wegbrach. Und dann gab es eben die Idee, man könnte mit mehreren Standbeinen sozusagen da was ausgleichen. Alle haben mir wunderbare Prognosen ausgerechnet. Diese Filiale, um die es ging, war 300 Meter von mir entfernt. Das war eine Eigentümerin, die das als Ärztehaus entwickeln wollte und meinte, wenn ich das nicht mache, die Apotheke da drin eröffne, kommt da eine andere Apotheke hin. Und wenn ich aus heutiger Sicht drauf gucke, wäre ich damals in meinem Konzept sicherer gewesen, wäre mir das egal gewesen. Ich hatte aber gerade 2004 die Apotheke gekauft und 2005 kam dieses Angebot, ein Jahr später. Ich hatte also die Apotheke, ich musste damals auch in neue Räume umziehen, hatte viel investiert und hatte wirklich Sorge oder habe mich da auch ein Stückchen mitreißen lassen oder aus heutiger Sicht würde ich sagen aus Unsicherheit und Unwissenheit. Weil mir auch richtig tolle Zahlen vorgerechnet wurden, irgendwelche Gewinnerwartungen, habe ich das gemacht. Aus Angst, da könnte Konkurrenz kommen.
Nur, dass ich es verstehe oder vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, mit dem Kauf hast du auch Kredit aufgenommen. Also du hast das jetzt nicht aus der Portokasse bezahlt, sondern du hast
einen
Bankkredit gehabt, der dann also entsprechend auch genommen wurde, um zu bezahlen und dann abzuhalten.
Auf jeden Fall. Ich habe die Apotheke gekauft und musste neue Räume einrichten, musste umziehen sozusagen für die erste Apotheke und habe dann ein Jahr später nochmal einen Kredit aufgenommen, noch einen weiteren Kredit aufgenommen, um sozusagen die Filiale eröffnen zu können, die ja komplett neu einzurichten war. Es war ja keine Übernahme, sondern es war ja eine Neugründung.
Ja, okay.
Und hatte dadurch wirklich schon viel, ein hoher sechsstelliger Bereich, im sehr hohen sechsstelligen Bereich, Schulden und Kredite am Hacken. Wusste, dass die Galenus die erste Apotheke läuft. Da hatte ich ja die Zahlen. Das war nicht so leicht, weil sich natürlich auch viel verändert hat durch die Wende. Aber da war schon eine Stabilität. Aber mit dem großen Risiko, jetzt noch eine Filiale, damit auch neue Mitarbeiterinnen einzustellen, nochmal eine neue Investition natürlich in die ganze Einrichtung und Ausrüstung in einem Ärztehaus, wo ich zwei Ärzte kannte, was dann aber auch sehr schwierig wurde. Also ich habe da diese Filiale aufgemacht.
Und es ging schief.
Es hat sich rausgestellt, das war ja mit dem Umzug von der, mit der Gründung, also da, oder mit dem ganzen Bauvorhaben rund um den Reichstag, mit den ganzen Bundestagsabgeordneten. Die Apotheke hieß auch Apotheke am Reichstag. Und man erwartete, dass da jetzt ganz viele Abgeordnete und also auch natürlich die Mitarbeitenden aus den verschiedensten Büros dann dieses Ärztehaus besuchen würden. Und dass da eben ganz viele Menschen neu hinziehen, dass da Geld kommt, dass da eben einfach Bewegung entsteht. Das war eben ganz nah sozusagen am Reichstag. Fakt ist, dass zwei der Ärzte, die eigentlich am meisten für die Apotheke relevant gewesen wären, dass die, also der eine ist erkrankt, der andere ist weggezogen. Das Ärztehaus kam so nicht wie prognostiziert. Und es kam eben auch keine Menschen, weil sich herausstellte, dass, also es kam nicht genug Menschen. Und es war sehr schwierig, die Apotheke am Laufen zu halten. Und ich habe da wirklich viel Geld aus der Galenus Monat für Monat hingetragen, um den Betrieb überhaupt aufrechtzuerhalten.
Aber irgendwann hast du einen Schlussstrich gezogen, oder wie musst du mir das vorstellen?
Genau. Irgendwann habe ich festgestellt, das geht nicht mehr. Ich gefährde die Existenz der Galenus Apotheke. Ich kann da nicht mehr Geld rausziehen, weil da eben auch die Umsätze zurückgingen.
Ja.
Es wurde schwieriger, es gab eben auch dort also wichtige Investitionen. Also, ne, dass es einfach nicht mehr ging, da Geld hinzutragen. Und dann habe ich mit der Bank verhandelt und dann haben wir sozusagen ein Sanierungskonzept entwickelt und ich habe die Apotheke geschlossen. Was natürlich eine sehr, 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 sehr harte Entscheidung war.
Glaube ich. Also auch menschlich. Also
menschlich.
Und deine Galenus-Apotheke hast du weitergeleitet.
Genau. Ich habe für mich gemerkt in der Zeit, auch inhaltlich, selbst neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, bin ich ein Mensch, der mit sehr starken persönlichen Kontakten arbeitet. Und das ist ja die Frage. Ich bin überhaupt nicht die Geschäftsführerin, die sich oben ins Büro setzt und wirklich ein großes Unternehmen leitet. Ich hatte ja zum Teil 20 Mitarbeiterinnen. Ich brauche den persönlichen Kontakt auch zu den Kunden und zu den Menschen. Und es lebt sehr von meiner ganzen, ja, wie es eben als Einzelunternehmerin ist, es lebt einfach von meiner ganzen Persönlichkeit.
Ja, du bist
das,
die
das ganze Geschäft.
Ja.
Und die Leute, also so, ich gehe in den Kontakt mit den Menschen und entwickle daraus eigentlich so das Konzept, wie richte ich mich aus. Und irgendwo oben, ich habe eigentlich nur noch verwaltet und hin und her geschoben und geguckt. Also es war eine ganz, ganz fürchterliche Zeit für mich auch persönlich natürlich. Und aber na klar war diese Entscheidung, die Apotheke zu schließen, ein Desaster. Also für mich, dass ich es nicht geschafft habe. Ne, das ist natürlich eine sehr große Krise. Aber natürlich auch wirtschaftlich eine Katastrophe. Weil sich dann eben auch rausgestellt hat, nach 3-4 Monaten, ich schaffe den Sanierungsplan nicht. Oder der ist so eng, ich krieg das aus der Galenus eben nicht, diese ganzen Kredite abgezahlt.
Was war denn die Konsequenz?
Die Konsequenz war dann eine Privatinsolvenz. Das hat mir der Bankberater geraten. Ohne lange zu fackeln. Und es war für mich richtig, richtig schwer, auch das natürlich zu kommunizieren.
Zwei Fragen dazu. Also die eine, was hatte das für Konsequenzen für dich, wenn du darüber sprechen möchtest, Anke? Was hat das für Konsequenzen, wenn man sagt, du bist jetzt in einer Privatinsolvenz? Was bedeutet das? Also vielleicht weiß das gar nicht jeder.
Also ich muss sagen, ich hatte wirklich aus heutiger Sicht hatte ich, war es das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich konnte die Galenus Apotheke, dadurch, dass das bei Apotheken natürlich so ist, das ist auch ein Vorteil, es braucht eine Apothekerin, um eine Apotheke zu leiten. Und es wurde der Entschluss gefasst, dass ich die Apotheke mit in Eigenverwaltung weiterführen darf. Und so dass ich die 6 Jahre habe ich die Apotheke unter Aufsicht des Insolvenzbüros weitergeleitet. Mit natürlich nur als Entnahmen nur meinen Lebensunterhalt. War ja alleinerziehend mit 2 Kindern und dann eben einem Sanierungskonzept, was eben noch an Vermögen da war. Wir haben dann halt versucht, noch die Mobiliar und die Einrichtung natürlich der geschlossenen Apotheke zu verkaufen, was war noch an Werten zu veräußern und da eben noch möglichst viele Gläubiger eben zu bedienen. Das waren sehr, sehr harte Jahre, aber im Nachhinein betrachtet hat es die Apotheke gerettet.
Die Privatinsolvenz 6 Jahre war dann irgendwann abgeschlossen.
Ja, genau.
Und du hast trotzdem deinen Beruf weitergeführt. Du hast
genau.
Also, man hätte ja auch sagen können, ich schmeiß jetzt alles hin, egal was kommt. Ich kann auch, also das wäre die zweite Frage. Was hat dich getragen, dass du das durchstehst? Weil ein anderer würde ja sagen, lass mich in Ruhe, ich will von nichts mehr wissen, ich mache alles zu, was auch immer. Wäre ja auch eine Option wahrscheinlich gewesen. Egal, was jetzt mit Schulden und so ist, aber du hast nicht aufgegeben. Warum? Also was hat dir geholfen?
Also mir hat es schon sehr geholfen. Also einmal ein Grund, warum ich nicht aufgegeben habe, waren schon die Mitarbeitenden, also in der Galenus Apotheke. Also so dann den Arbeitsplatz zu erhalten, aber auch das, was ich dort aufgebaut hatte. Die Apotheke gab es ja seit 1888. Das ist ja eben eine uralte Apotheke und mit einer langen Tradition. Und neben der Apotheke hatte ich ja noch dieses Gesundheitszentrum Blütenhof mit aufgebaut. Also ich hatte ja da wirklich auch vieles aufgebaut, was auch auf diese Art und Weise weitergeführt werden konnte. Und der Beruf an sich, also der Beruf hat mir ja immer viel Freude gemacht und mir hat die Apotheke einfach auch wirklich viel bedeutet und am Herzen gelegen. Und ich habe da nach wie vor meine Ideen oder eben auch das, was ich immer sozusagen für Apotheke gedacht habe, leben können.
Ja.
Und das hat mich schon auch lange getragen.
Wie war das in deinem Umfeld? Eltern, Freunde, Bekannte? Also es gibt ja immer so dieses Fingerbashing. Ah, habe ich doch gleich gesagt, es kann nicht funktionieren. Hat dir das auch geholfen, dass dich die Familie getragen hat oder deine Freunde?
Unbedingt. Und ich muss auch sagen, was mir auch wirklich sehr geholfen hat oder was mein Glück war in dieser Insolvenz. Ich habe immer über meine wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ich habe mir immer Hilfe geholt. Ich war jeden Monat beim Gespräch beim Steuerbüro. Ich habe nicht versucht, das zu vertuschen. Ich habe immer versucht, nach Lösungen zu suchen und habe mir immer wieder auch Leute gesucht, die mich da wirklich unterstützt haben. Und auch natürlich sehr, sehr stark auch die Familie. Also Familie und persönliche Freunde, aber eben auch also sozusagen Leute. Ich habe dann angefangen, diese Biografiearbeitsausbildung zu machen in dieser Zeit, weil ich gemerkt habe, ich brauche für mich eine Stärke, um da auch nochmal zu verstehen, natürlich habe ich mir Vorwürfe gemacht, wie konnte ich so leichtgläubig sein, habe später erst festgestellt, dass meine Bank Haupteigner des Steuerbüros war und dass die sozusagen die Zahlen für die Bank, für die Kredite so wunderbar hingerechnet hatten und ich einfach so blauäugig war und natürlich nochmal sich selber zu verstehen, und das war auch das Gute. Ich habe mir auch wirklich nicht, also das war natürlich richtig schlimm, aber andererseits habe ich gesagt, ich habe wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, so wie ich es damals konnte, ich bin immer zum Steuerbüro gegangen, weil natürlich kamen wir auch aus der DDR und ich hatte gerade mit diesen wirtschaftlichen Fragen mich relativ wenig beschäftigt.
Ja, das haben wir halt nicht gelernt. Kommen wir aus der DDR. Ja, das haben wir nicht gelernt.
Ja, aber ich habe immer mich für den Inhalt interessiert und habe da einfach zu wenig Augenmerk drauf gelegt und habe mich da beraten lassen und habe mich auch dadurch auch in der Insolvenz immer wieder, habe ich mir Unterstützung geholt. Da habe wirklich viele Jahre da auch immer wieder einmal im Monat ein Coaching gemacht, um auch mit der Situation, um da auch für mich mit mir im Reinen zu sein, auch ein Stückchen.
Also erstmal herzlichen Dank, dass du das überhaupt teilst, Anke, weil das erlebe ich natürlich nicht so oft, dass jemand also auch über das Scheitern so intensiv spricht und warum man gescheitert ist und was dann eigentlich auch passiert. Das, weil es ist halt negativ belegt. Also dafür erstmal schon herzlichen Dank. Schlussendlich bist du da gut rausgekommen und hast aber deine Apotheke dann doch abgegeben, verkauft.
Ja.
Warum?
2 Jahre nachdem ich gut durch die Insolvenz durch war und alles scheinbar gut war, bin ich selber sehr krank geworden, hatte eine ganz starke Lungenentzündung und war 6 Wochen krank. Und in der Zeit habe ich gemerkt, fühle mich total verausgabt. Und was mich auch seit der Jugend begleitet, meine ganz, ganz vielen Interessen, mein großer Wille, auch Ideen in die Welt zu bringen, neue Projekte anzuschieben, nochmal neue Wege zu gehen. Ich habe einfach gemerkt, ich habe mich verausgabt und ich war wirklich sehr, sehr erschöpft und habe gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich hatte so eine Angst und insofern saß mir dann doch die Insolvenz oder diese wirtschaftliche, also das Erlebte, so in den Knochen, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr frei. Ich bin nicht mehr frei, die Ideen, die ich vielleicht noch habe, wirklich zu leben. Weil jetzt natürlich immer wieder die Angst kam, das darf mir nicht nochmal passieren. Das war ein Geschenk, dass ich so durchgekommen bin. Aber wenn ich jetzt nicht in meiner Kraft bin, ich schaff's nicht. Und diese 6 Wochen krank ist natürlich für so selbstständig, ist einfach richtig, war auch nochmal sehr einschneidend, weil ich das vorher nie hatte. Und ich habe eben gemerkt, auch in der Apotheke, selbst wenn die anderen arbeiten, trotzdem fehlst du als Inhaberin.
Ja, das glaube ich. Ja.
Und da einfach das, ich will jetzt nicht sagen, das ist auch nicht so, dass die jetzt nicht ordentlich gearbeitet haben, überhaupt nicht. Und trotzdem braucht es ja einfach sozusagen diese Führungskraft als Energie. Ja.
Hast du deine Apotheke in gute Hände abgegeben?
Also, es ist schwierig.
Okay.
Ich habe sie verkauft zum damaligen Zeitpunkt, ohne einen Geschäftswert zu bekommen, weil es in dieser Apothekenmarkt dort einfach, wo die Apotheke liegt, einfach sehr schwer ist. Ich habe sie nicht gut verkauft, muss man sagen. Aber ehrlich gesagt, ich zu dem Zeitpunkt und hätte sie vielleicht auch irgendwann besser verkaufen können, wenn ich mehr in meiner Kraft gewesen wäre. Aber ich muss sagen, ich war einfach wirklich so erschöpft, dass ich das Gefühl hatte, Hauptsache, ich gebe sie jetzt ab, dass es weiterlaufen kann. Das ist eben bei Apotheken auch so. Jeder hat natürlich ganz eigene Vorstellungen von Apotheke. Es ist jetzt nicht ganz meins, wie sie weitergeführt wird, aber sie wird weitergeführt und dafür bin ich auch dankbar.
Sehr gut.
Und ich gehe ja jeden Tag an der Apotheke vorbei. Ich habe ja meine Praxis noch über der Apotheke, sodass ich da auch im Kontakt bin. Ne? Ich gehe da auch weiter rein, gucke, was passiert hier.
Aber du bist dahingehend mit dir im Reinen, also dass man auch dieses Kapitel wirklich abschließen kann. Nichts ist ja schlimmer, als wenn du mal hätte ich, was sollte ich machen soll, macht ja mit den Menschen irgendwas. Also du hast praktisch den Schlussstrich wirklich gezogen und dich auf neue Dinge konzentriert.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall mit der Selbstständigkeit. Ich habe halt, ich arbeite ja noch weiter angestellt, halbtags in einer Apotheke, in einer anderen Apotheke, in auch einer öffentlichen Apotheke und bin aber sehr glücklich jetzt mit dieser Entwicklung, dass ich mir diese Heilpraktikerin-Tätigkeit, dass ich mir das aufbauen durfte in den.
Du hast jetzt praktisch eine Selbstständigkeit und trotzdem noch eine Anstellung in irgendeiner Art und Weise.
Genau.
Ist das aus, weil du es wolltest, sind es finanzielle Gründe, damit du praktisch dein Wissen als Apothekerin nicht verlierst? Was sind die Beweggründe? Vielleicht ganz kurz, was hat dich bewogen, das so zu machen, wie du es jetzt machst? Und dann kommen wir mal auf das, was du jetzt in deiner Selbstständigkeit tust.
Ja, also es waren schon auch wirtschaftliche Gründe, aber nicht nur. Ich arbeite einfach nach wie vor wirklich sehr gern als Apothekerin. Also das ist schon auch ein Stückchen Berufung geworden, auch wenn ich das zur Zeit des Studiums nie geahnt hätte. Aber ich habe das eigentlich für mich so mit Inhalt gefüllt, dass es sich eine Berufung geworden ist. Und macht es mit viel Herzblut. Und es kam auch dazu, dass ich dachte, ich wollte halt auch wirklich das Wissen als Apothekerin nicht verlieren. Und es ist natürlich auch, also aus wirtschaftlicher Sicht in Bezug auf Rente und sowas. Also.
Das gehört alles dazu und muss man alles irgendwie bedenken. Also toll, dass du da so einen Weg erstmal für dich gefunden hast. Lass uns mal dazu kommen, was du jetzt tust. Also ich hatte gelesen,
aber vielleicht noch, jetzt darf ich noch einen kurzen Satz
sagen,
weil das war für mich wirklich dann ja verrückt. Ich habe in 2018 die Apotheke abgegeben und dann kam ja relativ 2 Jahre später die Corona-Zeit. Und da bin ich nochmal richtig Vollzeit in die Apotheke, weil das natürlich gebraucht wurde zu dieser Zeit. Da habe ich dann nochmal 2 Jahre wirklich fast Vollzeit in der Apotheke gearbeitet und immer Parallelpraxis, soweit es ging. Aber richtig, so dass ich sagen wollte, mit meiner Tätigkeit in der Praxis jetzt richtig los ging es eigentlich jetzt erst.
Also eigentlich ein Glücksfall, wenn man das so sagen kann,
ja,
dass du praktisch das konntest. Jetzt habe ich ja gelesen, dass du schon 93 deine Heilpraktikerin gemacht hast. So 93, 2018, 2020 ist eine Menge Zeit dazwischen. Der Punkt kam aber mit dem, also ich weiß nicht, ob du schon vorher als Heilpraktikerin gearbeitet hast, aber es war ja doch ein langer Weg, bevor du das jetzt in deine Selbstständigkeit integriert hast, unter anderem.
Ja, ich habe damals das Studium, ich habe mich schon immer für Pflanzenheilkunde interessiert. Und habe aus dem Grund, weil das im Studium halt gar nicht vorkam, habe ich sofort an mein Studium einfach diese Heilpraktikerin-Ausbildung angeschlossen. Damals noch ein Jahr. Es war super. Also ich war ja noch mitten im Lernen von den Abschlussprüfungen zum Studium und konnte halt relativ schnell diese Heilpraktikerin-Abschluss machen, 93. Und habe dann in die Apotheke einfach diese Pflanzenheilkunde sehr integriert und habe mich darauf auch spezialisiert und habe das sozusagen immer in meine Apothekentätigkeit einfließen lassen. Bis später, als ich selbstständig war, habe ich schon naturerkundliche Beratung in der Apotheke angeboten und hatte die letzten 2, 3 Jahre, bevor ich sozusagen die Apotheke übernommen habe, habe ich schon als Heilpraktikerin hier in meinem eigenen Haus gearbeitet, parallel gearbeitet. Das ging, wenn man angestellt ist. Ansonsten, als ich dann selbstständig war, dann darf man ja nicht als Heilpraktikerin arbeiten, weil es die Trennung von Arzt und Apotheker gibt.
Ah, okay.
Und als selbstständige Apothekerin darf man eben nicht rechtlich nicht als Heilpraktikerin arbeiten.
Okay. Aber als Angestellte darfst du das.
Genau. Das hatte ich vorher schon 2, 3 Jahre gemacht und als Inhaberin eben nicht, habe das dann aber als naturerkundliche Beratung parallel in der Apotheke integriert.
Dann hatte ich ja, als ich dich vorgestellt habe, gesagt, du machst Artentherapie und biografische Arbeit. Unter Artentherapie kann ich mir noch viel vorstellen. Unter biografischer Arbeit jetzt nicht wirklich viel. Vielleicht kannst du das ganz kurz erklären. Was verbirgt sich denn hinter artentherapeutischer Arbeit und biografischer Arbeit, die du machst?
Ich muss wirklich sagen, dass die Artentherapie meine Rettung war. Das war in den letzten 2, 3 Jahren, als ich noch selbstständig war in der Apotheke. Kam ich so an meine Grenzen der Erschöpfung und so eine Atemlosigkeit. Und da habe ich eben sozusagen meinen Atemlehrer kennengelernt und bin dann einfach selber immer viel wieder zur Therapie gegangen und habe die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, es ist so wichtig, wirklich auch, wie kann ich denn auch in meinem Körper, also meinen Körper pflegen ein Stückchen oder mich dem immer wieder auch zuwenden, dass man sich nicht selbst verliert. Weil ich glaube, dass diese Präsenz und dieses authentisch mit sich sein so viel zu tun hat mit der Fähigkeit, auch mit der Selbstständigkeit, mit dieser auch da zu führen.
Und was passiert bei so einer Art therapeutischen Arbeit, Anke?
Also das ist eigentlich, und das finde ich so, das begeistert mich immer wieder neu, dass der Atem eigentlich, es geht nur um die Aufmerksamkeit auf den Atem. Und man kann es ja ganz schnell feststellen, der Atem ist ja einfach immer da. Der ist ja einfach ein Geschenk.
Wir nehmen ihn nicht wahr, das stimmt schon. Außer wenn du außer Atem bist.
Genau, nur wenn du außer Atem bist, dann merkst du das. Aber sonst merkt man ja den Atem nicht wahr. Geht es einfach von selbst. Und aber diese Aufmerksamkeit auf den Atem ist einfach ein wunderbares Hilfsmittel, mit sich in den Kontakt zu kommen. Und allein die Aufmerksamkeit bewirkt schon eine Vertiefung des Atems. Und wir alle sind ja in so einer Zeit, wo wir sozusagen das Gefühl haben, oft, ich kriege nicht genug Luft. Ich bin außer Atem, gerate schnell außer Atem. Wir merken das ja beim Treppensteigen, da ist es physiologisch. Aber wenn wir einfach so gestresst sind, dann haben so viele Leute das Gefühl, ich bin gerade außer Atem oder meine Brust wird eng. Das gibt eben so viele körperliche Symptome, die mit dem Atem zusammenhängen, beziehungsweise umgedreht, die ich einfach allein mit der Aufmerksamkeit auf den Atem, und das leite ich an, einfach mir bewusster werden kann und ich einfach nochmal ganz anders mit mir in Kontakt komme und dann einfach mit bestimmten Atemübungen die eigentlich eher so atemregulatorische Übungen sind, kann ich sozusagen wieder neu lernen, mit mir in Kontakt zu kommen.
Und das sind so 1-zu-1-Arbeiten oder auch Kurse,
genau,
ja, die du anbietest?
Ich mache beides. Also ich mache die Einzelarbeit und da kommen die allermeisten Leute, kommen entweder mit Luft im Bauch, Verdauungsbeschwerden ist ein wunderbares Feld, was man über die Atemtherapie behandeln kann. Verspannungszustände, die kommen natürlich mit bestimmten Symptomen zu mir in die Praxis. Und dann schaue ich einfach, wie kann ich das mit der Atemarbeit sozusagen anregen und auch was mitgeben, was man vielleicht in den Alltag integrieren kann. Einmal entweder auf dem Hocker, in der Einzelarbeit oder eben auch auf der Liege. Dass man eben sozusagen mit so einer Berührung den Atem lockt, wieder Atemräume öffnet.
Ja, okay. Also ich verlinke ja deine Webseite und da sind ja deine Kurse auch zu finden, sodass man sich da auch weiter informieren kann.
Genau. Und das verbinde ich sehr gern mit biografischer Begleitung. Biografische Begleitung heißt also, der Unterschied vielleicht kann man sagen von der Biografiearbeit zur Psychotherapie, was leicht, da gibt's natürlich auch eine gewisse Schnittmenge. Aber die Biografiearbeit setzt eigentlich da an, dass Leute, ich meine, der kommt in die Naturheilpraxis, das sind in der Regel Leute, die schon lange Beschwerden haben. Und da einfach mal biografisch zu gucken, seit wann gibt's denn die Beschwerden? Hattest du die Beschwerden schon in der Kindheit? Begleiten die dich dein ganzes Leben lang? Das ist einfach nochmal ein ganz neuer Ansatz zu schauen, wann sind die Beschwerden aufgetreten? Wann haben sie sie? Wie haben sich die Beschwerden entwickelt? Gab es zum Beispiel Krankheiten in der Kindheit? Dass es da Parallelen gibt zu Erkrankungen jetzt im Erwachsenen- oder späten Erwachsenenalter? Kann ich sozusagen diese Beschwerden ein Stückchen einordnen? Treten die in bestimmten Phasen auf? Sind die hormonell bedingt? Und dann können wir gemeinsam sozusagen anschauen, was waren da einfach für Ereignisse. Und das ist manchmal so hilfreich. Die Biografiearbeit arbeitet eigentlich mehr mit dieser Erkenntnis. Es reicht, ich kann das mal anschauen. Da gibt es ein gewisses System zum Beispiel, eine gewisse Regelmäßigkeit, mit der die Beschwerden auftreten, sei es sozusagen in bestimmten Lebensabschnitten, sei es im Jahreslauf, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und das einfach mal anzuschauen gemeinsam, und zu gucken, was ist damit vielleicht verbunden. Das macht eigentlich die Biografiearbeit.
Guckst du da auch weiter zurück, also mein eigenes Leben jetzt wäre? Guckst du sozusagen zu meiner Familie, zu Großeltern oder so? Guckst du dir sowas auch im Zweifel an?
Also wenn es zum Beispiel so Erkrankungen sind, alle Frauen unserer Familie hatten Migräne. Dann kann man schon mal natürlich gucken, was ist da mit der Mutter, was ist die Geschichte der Großmutter? Was gibt es so bestimmte Erkrankungen? Oder allen Familienmitgliedern tut das linke Bein weh. Also es gibt ja so Verrückte, manchmal sozusagen nochmal so Ansätze und da finde ich die Biografiearbeit einfach sehr hilfreich, aber eher in dem Sinne wirklich, was ich denke, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt psychologisch nochmal in diesen Schmerz gehe, was vielleicht eine Psychotherapie macht, sondern es geht eher darum, dass man die Biografiearbeit ist eigentlich so eher eine Unterstützung über die Erkenntnis, über dieses Klarwerden darüber, was gab es denn da auch für Stärken. Weil für mich die Symptome auch, das ist sozusagen eine ganz tiefe Anschauung, mit der ich generell arbeite, die Symptome sind unsere Wegzeichen.
Bringt mich gleich zur nächsten Frage. Warum fällt es uns so oft oder oft so schwer, um es richtig zu sagen, unseren Körper oder unseren Geist ernst zu nehmen, bevor es laut wird? Weil wann geht man heute zum Arzt, wenn man eigentlich nicht mehr kann? Wenn man total erschöpft ist oder wenn man wirklich massive körperliche Beschwerden hat? Warum, glaubst du, fällt es uns so schwer? Ist das ein Tabuthema? Woran liegt das?
Ich glaube schon auf, was du vorhin gesagt hast. Es ist einfach, dass dieses Scheitern und diese Krisen und wir erleben eben Krankheiten, ist eben einfach sehr negativ bewertet. Das erleben wir sozusagen wie so ein Scheitern. Ich funktioniere nicht mehr richtig. Und da gibt's einfach was in uns, was einfach gut funktionieren möchte, was allen Ansprüchen gerecht werden will. Wir selbst sind ja unsere größten Antreiber, gerade Menschen, die selbstständig sind. Und da...
Man ist der strengste Chef.
Ja.
Und
der
so.
Strengste Chef. Und ich gehe darüber hinweg und denke, ach, ist ja nicht so schlimm. Das ist ja so ein schönes Wort. Es ist ja nicht so schlimm. Das kriege ich hin. Das muss ich, kann ich wegstecken. Ich ignoriere jetzt mal, dass ich jetzt plötzlich jede Woche Kopfschmerzen hatte. Ich hatte zum Beispiel in der Zeit, als ich die Apotheke dann mich dazu entschieden habe, hatte ich fast jede Woche einmal, dass mir wirklich schwarz vor Augen wurde. Und dann habe ich mal gedacht, okay, ist ein bisschen Migräne, nehme ich mal eine Ibuprofen-Tablette und dann ist gut. das Ding dann auch weg. Das war eine Form von Migräne. Nur das praktisch nochmal zu schauen, was ist denn da für eine Überforderungssituation und auch nochmal dazu zu stehen. Man neigt natürlich immer wieder dazu, zu schauen, geht's allen anderen gut?
Ja.
Gerade als Selbstständiger läuft alles gut und kriege ich das jetzt gerade noch so hin, dass man seine eigenen Beschwerden, glaube ich, einfach viel zu spät ernst nimmt.
Ist das ein Unterschied, ob man angestellt ist oder selbstständig aus deiner Sicht?
Ja.
Wo liegt der Unterschied?
Ich merke das ja jetzt, ich bin ja jetzt angestellt, auch angestellt. Und ich bin bestimmt sehr super, super engagiert. Aber ich habe jetzt für mich festgelegt, ich arbeite nicht mehr als 5 Stunden am Stück, und die kann ich gut leisten. Aber ich bin weniger bereit zu sagen, ach, dann bleibe ich mal noch 2 Stunden länger, weil ich merke, das strengt mich an. Und dazu bin ich nicht bereit. Früher wäre das gar keine Frage gewesen, zu bleiben, wenn plötzlich eine andere Mitarbeiterin ausfällt. Das ist ja immer so, ne? Wenn dann andere ausfällt, natürlich bleibst du. Natürlich, und das ist ja auch bei Geschäften, gerade in der Apotheke, ist es einfach eine lange Öffnungszeit von 8 bis 19 Uhr. Und wenn irgendwie jemand ausfällt, natürlich kommst du oder bleibst du oder deckst es mit ab. Da auch, ob du krank bist oder nicht. Oder ob damals bei mir auch, ich hatte ja auch noch kleine Kinder, ob die Kinder krank sind oder nicht. Ja. Ne, dann nimmst du die eben mit. Dann müssen die hinten liegen oder du suchst eben noch Leute, die betreuen können. Ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Einfach auch von der Verantwortlichkeit.
Hm.
Also, ja.
Ja. Wenn man mal die Arbeit außen vor lässt, ja, um so in Richtung Ende schon zu kommen, wenn du nicht arbeitest, Anke, was trägt dich dann? Was nährt dich persönlich? Wo holst du deine Kraft her? Wie baust du deine Kraft auf neben der Arbeit? Also ich erkenne es aus meiner Arbeit, für mich ist Arbeit auch ein Kraftmotor. Aber man braucht ja auch das Leben neben der Arbeit. Wie nährst du dich, also nicht vom Essen her, sondern geistig, moralisch, körperlich, wenn du nicht arbeitest?
Obwohl ich sagen muss, was mich immer getragen hat, ich habe jeden Tag gekocht. Ich koche total gern und Kochen erdet mich. Also so dieser Umgang mit einfach wirklich solchen Sachen wie Mohrrüben schälen oder Kartoffeln schälen oder was Nahrhaftes kochen. In der Tat ist es für mich auch wirklich was wirklich Nährendes, also was mich auch erdet, was mir immer Kraft gegeben hat. Meine Kinder auf jeden Fall, das war ein großes Geschenk in der Selbstständigkeit, die Kinder zu haben, die einen sofort unmittelbar in die Gegenwart holen.
Ja,
klar. Und es eigentlich alles vergessen lassen, was sozusagen in der Apotheke gerade war. Oder auch jetzt in der Selbstständigkeit, jetzt sind die Kinder natürlich groß, da sind es eher sozusagen ein sehr stabiler, großer Freundeskreis, enge Freundinnen, wo man eben auch wirklich Alltag teilt. Das ist auch ein großes Geschenk, die zu haben. Und, was ich vorhin auch noch angedeutet habe, wirklich reisen. Ich merke, ich habe in mir noch so eine unbändige Reiselust und auch Leute immer wieder auch, und das gönne ich mir schon. Es ist auch schwierig, lange Reisen zu machen. Ich will es dieses Jahr mal versuchen, 4 Wochen am Stück unterwegs zu sein. Ich werde jetzt dieses Jahr 60 und wollte mir zum 60. Geburtstag schenken, meine 4-wöchige Reise, weil ich sonst wirklich eigentlich immer nur 2 Wochen unterwegs war durch die Selbstständigkeit. Ne, nicht zu lange weg. Unabkömmlich. Also mal gucken, ob es gelingt.
Hast du bestimmte Rituale, die dir auch weiterhelfen oder sowas? Also manche meditieren jeden Morgen, jeden Abend, andere gehen laufen, ein Dritte lesen 5 Seiten Buch, keine Ahnung.
Ja, ich habe mein Morgenritual. Statt Meditation schreibe ich. Ich schreibe jeden Morgen sogenannte Morgenseiten, wo ich wirklich alles rausschreibe, was mich beschäftigt. Und manchmal, wenn es sehr anstrengende Tage waren, auch abends. Also ich schreibe sehr viel, aber in dem Sinne eher weniger mit dem Ziel, sondern wirklich eher wie eine Meditation aus mir heraus.
Warum morgens? Warum nicht abends? Also manche sagen, also ich kenne das ja, man soll ja abends alles von der Seele schreiben. Warum morgens?
Weil ich oft morgens das nochmal so als verwandelt erlebe. Das, was du vielleicht abends als schlimm erlebst. Also wenn jetzt ein Tag sehr anstrengend war, mache ich es auch abends. Aber in der Regel genieße ich das eigentlich morgens, weil oft durch dieses Rausschreiben morgens, was aus der Nacht noch übrig geblieben ist, kommt ein neuer Impuls für den Tag.
Okay. Lass uns zu den letzten Fragen kommen. Vielleicht ist die Frage ein bisschen komisch, aber ich stelle mir die. Wenn Und du hast ja mit Menschen zu tun, denen es nicht gut geht. Ich will jetzt gar nicht Krankheit sagen, aber nehmen wir es mal unter dem Begriff Krankheit oder nicht gut funktionieren. Wenn Krankheit ein Lehrer wäre, was ist aus deiner persönlichen Sicht deine wichtigste Lektion in deinem Leben bisher gewesen?
Also die wichtigste Lektion ist auch aus den Erkrankungen, die ich hatte oder überhaupt, ist wirklich die ganz tiefe Überzeugung, dass die Krankheit ein ganz großer Lehrer ist. Und dass ich sehr früh wirklich jetzt gelernt habe, über diese vielen Jahre früh auf die einzelnen Symptome zu achten und damit zu gehen, um mich wirklich ganz konkret zu fragen, warum habe ich jetzt Kopfschmerz? Und das heißt nicht, dass der Kopfschmerz ausschließlich psychisch bedingt ist. Und trotzdem kommt es nicht von ungefähr. Oder eben auch zu sagen, warum ist heute meine Hand besonders schlapp? Oder warum habe ich heute Durchblutungsstörungen in der Hand? Oder kann nicht laufen oder wie auch immer. Das wirklich auch ein Stückchen ernst zu nehmen die größte Lehre ist eigentlich, dass allein das Hinsehen, diese Aufmerksamkeit darauf schon reicht. Ohne es groß, tiefenpsychologisch zu durchleuchten, sondern eher das wirklich ernst zu nehmen. Für wahr und ernst zu nehmen, ja, so geht es mir heute. Und dass da auch alles sein darf. Dass ich das nicht übergehen darf.
Meine letzte Frage, Anke, und dann bin ich unwahrscheinlich dankbar, dass du dich so geöffnet hast. Und ich hoffe, ihr als unsere Zuhörerschaft seht das auch so. Wenn irgendjemand wird ja unseren Podcast hören, vorausgesetzt, er wird veröffentlicht und ihr kriegt das alles hin und du sagst auch nicht, nein, machen wir nicht. Nach dem Gespräch jetzt kann ja passieren. Also jemand, der uns zuhört, männlich, weiblich, wer auch immer, die gerade an einem Wendepunkt stehen. Und Wendepunkt wäre für mich also, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte meine Selbstständigkeit aufgeben, ich möchte das eine tun, das andere nicht lassen, ich fühle mich nicht gut in meinem Leben, was auch immer, also die vor irgendeinem Wendepunkt stehen oder vor einem großen Fragezeichen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das könnte ein erster kleiner Schritt sein, den du empfehlen würdest? Also wenn man vor so einer, ich sage jetzt nicht Wand, aber wenn man vor dem Gebirge steht und nicht weiß, was mache ich jetzt? Hast du irgendwas, was du sagen kannst, was könnte ein erster kleiner Schritt sein, um damit umzugehen und überhaupt wieder voranzukommen?
Ich würde immer sagen, öffne dich, sei ehrlich, auch wenn es sozusagen sowas ganz ein scheinbares Scheitern ist. Ich finde es ganz wichtig, die Situation zu teilen, wo auch immer. Sich Menschen zu suchen, entweder wirklich im professionellen Kontext, also wie ein Coaching, wie eine irgendwo Therapiestunde. Gibt ja so viele verschiedene Angebote, was für dich da sich da am leichtesten anfühlt. Und eben wirklich auch im Freundeskreis. Nicht immer dieses Gefühl zu haben, nur mir geht es so und alle anderen kriegen das ganz toll hin. Nur ich scheitere oder nur ich kann es nicht. Und das einfach sozusagen zu sagen, nein, jeder kennt dieses. Und meine Erfahrung ist immer wieder, wenn ich mich öffne und mir Menschen suche, mit denen ins Gespräch gehe, sind viele ganz doll dankbar, sich da auch selber öffnen zu dürfen. Und das, ich finde immer wieder geteiltes, also sich da auch einfach sozusagen so sich, sehr zu teilen und zu öffnen. Das finde ich total wichtig, dass man sich nicht so das Gefühl hat, alle anderen kriegen es hin und nur ich nicht.
Ja. Anke, mir bleibt nichts weiter übrig, als erstmal Danke zu sagen für diese Offenheit, für diese Zeit, für die Offenbarung, auch für das Mutmachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in der Zeit, die mit vielen Herausforderungen ja aktuell gekennzeichnet ist, privat, persönlich, beruflich, politisch etc., also da nicht aufzugeben. Dafür danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr bekommt alle Informationen in den Shownotes. Ihr findet den Podcast auf allen Plattformen, die es so gibt, von Spotify, Apple, was auch immer. Da veröffentlichen wir den. Wenn ihr mit Anke Kontakt aufnehmen wollt, findet ihr auch die Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter, kommentiert, gebt uns wertschätzendes Feedback, gut oder schlecht. Alles ist wichtig. Und ansonsten, Anke, sage ich nochmal ganz herzlich Danke, wünsche dir alles erdenklich Gute, euch draußen an den Lautsprechern, Kopfhörern oder wo immer ihr uns hört, im Auto, Bahn oder im Freien. Alles Gute, bleibt aufrecht, habt ein gutes 2026 und bis zur nächsten Folge. Anke, danke, lass es dir gut gehen.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.